Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Sir, is it possible to go to security and policing?
Do you have a pass?
No.
Security and policing. Was sich mit Sicherheit und Polizeipraxis übersetzen lässt. Einer der weltweit führenden Branchentreffs der Sicherheitsindustrie. In Farnborough, Großraum London. März 2016.
E-Mail?
Yes, I have my email.
Can you show me the email, please?
No, you mean this code? No, I didn't get it.
You should have it, otherwise you will not be able to get there.
Really?
Vor dem Shuttlebus vom Bahnhof zu den Messezelten diskutiert der Autor mit einem Wachmann. Dessen Uniform hat gelb reflektierende Streifen.
You need to have either your email or your actual badge.
The badge I will pick up there, but I didn't get the email till now.
Veranstalter der Messe ist die Regierung. Farnborough ist traditioneller Standort der britischen Rüstungsindustrie. Der größte europäische Rüstungskonzern BAE Systems hat dort ein Hauptquartier. Zu seinem Portfolio zählen nicht nur Militärklassiker der äußeren Verteidigung, sondern auch Angebote zur inneren Sicherheit, Cyber Security. Die Branche passt sich an. Sicherheit ist ein politisch akzeptabler Weg, etwas zu beschreiben, was früher Verteidigung hieß.
Are you working on a stand?
Huh? Yeah.
What stand?
It's in German it's Jenoptik.
Jenoptik, yeah.
Yeah. But I didn't get the
I'm just gonna need your full name, yeah? Your first name and surname. You're an exhibitor, yeah?
No, I'm a journalist and I want to meet them.
Farnborough ist ein guter Messeplatz für die Kunden der Sicherheitsindustrie. Dort ist ein eigener Geschäftsflughafen. Der hätte dem Autor die Kontrolle am Bus erspart. Das Rollfeld grenzt direkt ans Ausstellungsgelände. Kurze, schnelle Wege also. Sozusagen die Messe als Duty-Free-Shop für alle James Bonds. Oder besser gesagt, für den weltweiten Mr. Q.
Hightech für die Außengrenze. Ein Feature über die Profiteure der europäischen Flüchtlingsabwehr. Von Ralf Hohmann.
Koordinaten 38 Grad, 24 Minuten Nord und 26 Grad, 10 Minuten Ost, Chios. Die griechische Insel liegt südlich von Lesbos und etwa 7 Kilometer vor dem türkischen Festland.
It took like 4 hours. The only bad thing was the wind, the coldness.
Die Überfahrt dauerte 4 Stunden. Am schlimmsten waren der Wind, die eisige Kälte und der hohe Wellengang. Der Schleuser hatte einem von uns eine Stunde lang erklärt, wie das Boot durch die Wellen zu steuern ist und uns dann alleine auf den Weg geschickt. Er blieb aber in Telefonkontakt, falls was passieren sollte und wir umkehren müssten. Aber alles lief gut.
But actually nothing happened.
Khaled Haddad. Er flüchtete 2015 aus Damaskus. Nach Abschluss seines Studiums sollte er zum Militärdienst eingezogen werden. In Syrien existiert kein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Die Schleusung war um die Hälfte billiger als die legale Einreise. Für Studierendenvisa verlangt Deutschland eine Sicherheitsleistung von gut 8.000 Euro. Diese Summe hatte Khaled Haddad nicht, als der Krieg ihn holen wollte.
Ich glaube, es gibt keine ehrlichen Schleuser, aber mir blieb nichts anderes übrig. Und wir trafen eine Abmachung, dass wir auf keinen Fall mit mehr als 24 Leuten fahren würden. Also nur einer mehr und wir würden nicht mitkommen. Tatsächlich war dann das 9-Meter-Boot auch nicht sehr voll. Wir saßen nur an den Seiten mit dem Gepäck in der Mitte.
And some bags in the middle.
Also, wir befinden uns hier im Herzen des Brüsseler EU-Viertels. Wir sehen auf der einen Seite die EU-Kommission mit dem zentralen Gebäude, wo auch Präsident Juncker drin sitzt, das Berlaymont-Gebäude.
Max Bank. Er beobachtet für Lobby Control das Geschehen in Brüssel. Die Kölner Organisation setzt sich für Transparenz in der Politik ein.
Wenn wir vom Rompuy Schumann die Avenue Grotenberg hochschauen, dann befindet sich dort auch das Lobbybüro des französischen Waffenkonzerns Thales. Etwas weiter hinten dann noch der größte europäische Arbeitgeberverband Business Europe. Also hier tatsächlich ein Zentrum des Lobbyismus, sehr nah bei den EU-Institutionen.
Der Mitarbeiter von Lobby Control und der Autor wechseln die Straßenseite hinüber zum Ratsgebäude. Hier finden die Konferenzen der EU-Innenminister statt. Deren Tagesordnungen gliedern sich in ihre Arbeitsgebiete. EU-Außengrenze, Migration, Terrorismus. In der öffentlichen Wahrnehmung verwischen gerne diese getrennten Zuständigkeiten. Flüchtlinge rutschen in die Nähe von Terroristen und die wiederum kommen über die Grenze. Illegale Migration als Bedrohungsszenario.
Historisch gesehen, wenn wir in die 70er Jahre zurückgehen oder noch weiter, war Migration eigentlich immer eine Frage zum Beispiel vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Man hat mir gesagt, klar, Migration, das ist vor allem eine Frage von Arbeit, das ist eine Frage von sozialer Integration, das ist dort angesiedelt. In den 80er Jahren sehen wir plötzlich, wie sich das in die Innenministerien verlagert. Das ist das, was auf der EU heute auch eigentlich vorherrscht. Also alle Fragen von Migration, alle Fragen von Grenze, alle Fragen von Asyl werden im Innenministerrat besprochen und dort entschieden.
Bernd Kasparek, der Münchner Mathematiker und Migrationsforscher, ist Gründungsredakteur des ersten Journals im deutschsprachigen Raum für Migrations- und Grenzregimeforschung. Die wissenschaftliche Fachzeitschrift erscheint online und open source.
Und dann kommt natürlich Schengen hinzu, was quasi ja eine europäische Außengrenze erst erfindet. Vorher hatte man ja gar nicht einen Begriff von der europäischen Außengrenze, sondern hatte jeder Mitgliedstaat natürlich seine eigenen Grenzen. Und 1985 schmeißt man das zusammen und sagt, nein, wir konstruieren sozusagen jetzt ein gemeinsames Territorium mit einer gemeinsamen Grenze und die muss dann auch in geteilter Verantwortung geschützt werden.
Die wichtigsten deutschen EU-Außengrenzen sind die Flughäfen. Zum Beispiel die großen Drehkreuze Frankfurt am Main oder München. Dort nimmt die Bundesrepublik ihren Teil der grenzpolizeilichen Verantwortung wahr. Genauer gesagt, sie hat sich der Verantwortung längst entledigt und sie in private Hände gelegt. Die juristischen Verfahren dazu heißen Carrier Sanctions. Die Sanktionen bestrafen Fluggesellschaften, die irreguläre Passagiere einfliegen und bürden den Gesellschaften mögliche Abschiebekosten auf.
Diese Einreisekontrolle, wer ist überhaupt autorisiert, in die Europäische Union einzureisen, findet schon längst an den Flughäfen außerhalb Europas statt. Also zum Beispiel in Nairobi am Flughafen, sagen wir mal. Also diese Carrier Sanctions zwingen Flüchtlinge dazu, eben den gefährlichen Landweg zu Fuß oder mit Bussen, mit kleinen Schiffen zu nehmen, weil es anders sozusagen nicht geht, die europäische Grenze zu überschreiten.
Die Carrier Sanctions konzentrieren die Migrationswege zurzeit auf Griechenland und Italien. Sind die Carrier Sanctions die Ursache für das Massengrab im Mittelmeer vor Lesbos und Lampedusa? Der Papst ist dorthin gereist. Das aufgeklärte Abendland duckt sich weg. Wenn von der EU-Außengrenze die Rede ist, dann fast nur von der grünen Landgrenze oder der blauen Seegrenze. Gebiete, die viel Rüstungsgerät vertragen. Drohnen, Offshore-Sensoren und Satellitenüberwachung. Reicht diese unbemannte Technik zur Flüchtlingsabwehr nicht aus? Dann kommen Kriegsschiffe oder folgt Frontex mit neuen Küstenwachkräften. EU-Außengrenze, Flughafen München. Der Autor trifft eine Gruppe junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die These der Forschergruppe:
Gerade im Feld der Grenzpolitik mit ihrem derzeitigen Schwerpunkt auf Technologisierung und Militarisierung sind organisierte Lobbyinteressen zugange, vor allem aus dem Bereich der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie.
Der Militarisierung der Grenze wollen die Wissenschaftler ihre militante Forschung entgegenstellen. Der Begriff kommt aus dem Italienischen und Französischen. Dort meint Militanz Aktivismus. Nicht Forschung für den Staat, nicht für die Industrie, sondern von unten. Feldforschung für eine konkrete Debatte über Nutzen und Gefahren der EU-Politik.
Wer verdient jetzt letztlich an dieser Fixierung auf die EU-Außengrenze als territoriale Grenze um ein Gebiet herum?
Die Schlepper? Eindeutig. Die sind die großen Profiteure. Und die werden nicht mal besteuert.
Bis zum Abschluss ihrer Untersuchungen will die Forschergruppe unbekannt bleiben.
Und dann der militärisch-industrielle Technologiekomplex Europas. Eindeutig. Also es geht um Milliarden erstmal.
Grad, 24 Minuten Nord und 26 Grad, 10 Minuten Ost. Chios, nördliche Ägäis.
When I was in Greece, they said, yeah, they crossed the border now between.
Als ich in Griechenland ankam, wurde mir gesagt, die Grenze nach Mazedonien sei dicht und wir würden hier festsitzen. Aber ich machte mir keine wirklichen Sorgen.
And I was like, really don't care.
Khaled Haddad flüchtete 2015 von Syrien nach Bayern.
I found another group and they said we have another way.
Ich habe dann eine Gruppe getroffen, die meinten, sie hätten einen anderen Weg. Der wäre aber um einiges teurer. Es ist so, wenn eine Grenze geschlossen wird, dann haben die Schleuser die Chance, den Preis zu erhöhen und werden eine Lücke finden.
Farnborough bei London. Noch immer steht der Autor vor dem Shuttlebus zur Sicherheitsmesse Security and Policing.
How are you doing, Rachel? It's Dylan here from G4S. I've got another gentleman here, but he's got no email or badge. He says he's meant to be working on one of the stands, so I just want to confirm with you his name.
Der Wächter telefoniert wegen der Akkreditierung des Autors. Er ist von G4S, dem weltweit größten privatwirtschaftlichen Sicherheitsdienstleister. Aufgaben in 120 Ländern. Wach- und Schließdienste, Geldtransporte, Absicherung von Großveranstaltungen, zum Beispiel der Olympischen Sommerspiele in London. Aber auch Verwaltung von Polizeistationen und Betrieb privatisierter Gefängnisse.
It's Ralph Homan. It's R-A-L-F. No, it's A-L-F. Yeah. And then it's Homan. It's H-O-M. A-N-N.
Die G4S Group übernimmt Aufträge im europäischen Grenzmanagement. Bei seiner Abschiebung aus England durch die G4S starb Jimmy Mubenga. Das war 2010. Daraufhin löste das britische Innenministerium den privaten Abschiebevertrag. Seit 2014 organisiert G4S das Schubhaftzentrum in Vordernberg für den österreichischen Staat. Monatliche Überweisung an G4S, knapp eine halbe Million Euro. Vertragslaufzeit 15 Jahre.
Okay, wonderful.
Der Wächter tritt zurück mit einer Geste in Richtung der Tür des Shuttlebusses zur Technikmesse Security and Policing. Der Autor erhält seinen Ausweis wieder.
Thank you very much, Rachel.
In Farnborough wird die Zukunft der europäischen Außengrenze sichtbar. Die volle Bandbreite. Intelligente Softwarelösungen, hochkomplexe Funk- und Kommunikationstechnik, neueste Drohnen, die zu ihrer Fernsteuerung nötige Satelliten-, Funk- und Radartechnik, Detektoren für die Durchleuchtung der Schiffscontainer bis zur Massenerfassung von Autokennzeichen, Bodensensoren, Nachtsichtgeräte und Körperscanner, Hightech vom Feinsten. Alles Mögliche, das Sicherheit an der Grenze verspricht. Nur eines scheint Farnborough nicht im Angebot zu haben. Simplen Stacheldraht. Keinen Messestand hat die spanische ISF, die European Security Fencing. Sie ist der wichtigste Produzent von NATO-Draht. Das sind die Zäune mit den rasiermesserscharfen Klingen.
Es gibt sozusagen eine populäre Vorstellung von Grenze. Ich glaube, es hat viel mit Zäunen zu tun oder sozusagen mit architektonischen Sicherungsanlagen. Das hat mit Schlagbäumen und eben auch immer dem Grenzer, dem Grenzschutzpolizisten, der die Souveränität dort ausübt. und die sozusagen so eine ganz klare Trennung zwischen Innen und Außen aufmacht. Aber gerade wenn man sich die europäische Außengrenze anschaut, dann sieht man, dass dieser Anspruch sozusagen in den Institutionen, die weit denken, schon 2005 aufgegeben worden ist.
Bernd Kasparek, Migrationsforscher.
Und die Grenze selber ist ja in Europa ja mittlerweile auch ganz anders geworden. Also die Grenze verlässt sich unglaublich viel auf Datenbanken zum Beispiel. Das heißt, da wird die Grenzkontrolle ja auch schon von dem imaginierten Grenzhäuschen schon längst in irgendwelche Serverfarmen, zum Beispiel in Straßburg, verlagert. In irgendwelche Algorithmen, die dort bestimmen, sozusagen, ob eine Einreiseerlaubnis gegeben wird oder nicht.
Brüssel, Europäisches Parlament, Gebäude Block F. Hier fallen Entscheidungen zu EU-Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Seit 2009 wurden 21 Projekte zum Grenzmanagement finanziert, zum Beispiel durch das derzeitige Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020. Umfang von Horizont 2020? Etwa 80 Milliarden Euro, zum Beispiel für Zuschüsse, die weitere Gelder anlocken. Private wie staatliche Mittel. Zum Beispiel Zuschüsse für das EU-Programm Copernicus.
Lift going down.
Europas Auge auf die Weltkugel. Satelliten für mehr Wissen darüber, was auf dem Globus passiert. Daten zur Luftqualität in Europa oder zum Abschmelzen der Polkappen. Das sind Beispiele ziviler Nutzung des Copernicus-Programms. Auch eine militärische Verwendung ist möglich. Es handelt sich um eine sogenannte Dual-Use-Technologie. Sowohl als auch, also. Sich der alten Trennung zwischen unpopulärer Militärforschung und vermittelbarer Zivilforschung elegant entledigen.
Sixth floor.
Vor der Umbenennung hieß Copernicus GMES, globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung. Der Autor verlässt den Aufzug in Block F und läuft an einigen Zierpflanzen vorbei.
Es gibt Programme wie Copernicus zum Beispiel der Europäischen Union, die dann für den Klimaschutz anscheinend sind, aber auch für die Grenzüberwachung. Ist das jetzt eine Marketingstrategie, so etwas quasi einer Bevölkerung leichter zu verkaufen, indem man sagt, es dient ja auch der Umwelt?
Ich würde es eher so sehen, dass einige von diesen Überwachungsprojekten erst mit einem relativ neutralen Ziel oder positiven Ziel etabliert worden sind. Also geht es um Umweltkontrolle oder zum Beispiel auch über die Kontrolle von illegaler Fischerei. Auch da nutzt man ja Satellitendaten und dann stellt später jemand fest, oh, wir wollen ja auch die Grenze überwachen und wir müssen ja auch gucken, wo die Flüchtlinge in welchen Booten sitzen. Und da haben wir doch diese Satelliten, die eigentlich ja die illegalen Fischer kontrollieren sollen. Und warum nutzen wir die nicht dafür?
Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie ist Vizepräsidentin und migrationspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen, Europäische Freie Allianz.
Das sehen wir halt den Trend nicht nur bei Satelliten und Überwachung, sondern auch bei Datensätzen. Also wir sehen, wie massiv sich das ausweitet. Erst geht es um eine kleine Gruppe, um ein kleines Ziel und das wird dann sukzessive ausgeweitet.
Wer profitiert denn von solchen Datenvolumen, von der Anreicherung dieser Daten?
Es profitieren Unternehmen, die solche Datenbanken überhaupt verwalten können. Es profitieren aber auch und gerade diejenigen, die Geräte herstellen, um diese Datensätze zu erzeugen. Also sei es Fingerabdrückgeräte oder jetzt für dieses Smart Borders-Paket braucht man sogenannte ABC-Gates. Das sind also diese Grenzkioske, wie man sie schon an vielen Flughäfen sieht.
In Deutschland heißt die automatisierte Grenzkontrolle nicht ABC, sondern Easy Pass. Marktführer ist die Bundesdruckerei in Berlin. Sie ist schon länger ein Big Player im Geschäft mit der Grenze. Im April 2016 hat sie sich die Grenzabfertigung in Marokko gesichert. Die Easy Pass Leseterminals der Bundesdruckerei und die ABC-Kioske anderer Hersteller sollen in ganz Europa unmittelbar zugreifen auf das Schengen-Informationssystem SIS in Straßburg. Es dient der Fahndung. Weitere Datenbanken sind am Start. Das Exit-Entry-System soll alle erlaubten Grenzübertritte an der EU-Außengrenze erfassen. Also im Jahr mindestens 650 Millionen Grenzbewegungen.
Wenn wir jetzt alle Flughäfen, alle Außengrenzen in allen europäischen Mitgliedstaaten plus den Schengener Staaten mit solchen Grenzmaschinen ausstatten, wie viele das sind. Und die müssen gewartet werden und alles drumherum. Also das ist wirklich ein großes Konjunkturprogramm.
Konjunkturprogramm für die Sicherheitsbranche.
Genau so.
Transit passengers holding yellow cards are invited to board the aircraft first.
Der Autor trifft erneut die Forschergruppe.
Abflug mit Swissair Kurs 534 nach Frankfurt.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen als ersten Schritt, die Geldflüsse des europäischen Grenzmanagements zu klären. Welche Haushaltstöpfe der EU sind für Grenzsicherung zuständig? Welche für Flüchtlingspolitik? Und welche Firmen und Organisationen bekommen das Geld?
Abflug mit Swissair Kurs 100 nach New York.
Woraus speist sich beispielsweise die 250 Milliarden Euro Jahresbudget für die EU-Grenzagentur Frontex? Wofür wird das Geld verwendet? Wie werden die rund 2 Milliarden für die Schengen-Datenbank SIS finanziert? Die 250 Milliarden für Eurosur, das Grenzüberwachungssystem von Frontex?
Es gibt keine Grenze ohne Grenzübergang. In dem Moment, wo wir eine Grenze haben, gehen wir davon aus, dass sie passiert wird. Die Grenze ist immer eine Passage und als solche konzipiert.
Unerlaubte Grenzübertritte in Europa im Jahr 2015, also im Jahr der Willkommenskultur, 1,8 Millionen. Das sind knapp 3 Promille aller Grenzübertritte. Für diesen Tausendstelbereich werden Milliardensummen aufgewendet. Sind das nur Schneeflocken auf der Spitze des Eisbergs? Allein Eurosur wird immer wieder Updates benötigen für seine Kontrollzentren, neue weltraumgestützte Kommunikation, bessere Drohnen.
Man muss allerdings dazu sagen, dass Frontex auch private Satellitendaten verarbeitet. Und die großen Rüstungsfirmen haben ja selbst Satelliten im All, die sie vermarkten, oder aber sie gehen Kooperationen ein und beteiligen sich an öffentlichen Programmen mit eigenen Geldern und kriegen dafür dann aber die Lizenz für die Auswertung der anfallenden Daten, also für den Verkauf der anfallenden Daten für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, je nachdem.
Matthias Monroy. Der Berliner schreibt für die polizeikritische Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei über Überwachung und Datenschutz und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Linksfraktion im Bundestag.
Die zunehmende Digitalisierung der Polizeiarbeit, das wird gerne beschrieben, auch mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, also wo man früher gesagt hätte, im analogen Bereich, wir tragen den Heuhaufen ab, um die Nadel freizulegen, ist jetzt so ein bisschen die Maxime, wir vergrößern den Heuhaufen mit so viel Daten, wie wir sammeln können. Und mit Hilfe statistischer Verfahren, also mit Hilfe von Algorithmen, wird eben versucht, computergestützt da drin eine Struktur reinzubringen und auf Basis dieser Daten dann die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu erleichtern.
-49 °, 1 min, 2 s Nord und 12 °, 5 min, 49 s Ost.
In Greece, the picture was colored, my picture, because they took photo. It was on a wall. We stand on a normal wall and there was a guy with a camera just taking photos.
In Griechenland wurde ein Farbfoto von mir gemacht. Wir standen vor einer ganz normalen weißen Wand und ein Beamter mit Kamera hat uns fotografiert. Das wurde dann zusammen mit meinen Papieren abgeheftet und diente mir in Griechenland als Ausweisersatz. In Ungarn wurden uns die Fingerabdrücke erst mit einem elektronischen Gerät, dann 2 Tage später mit Hilfe von Tinte abgenommen. In Deutschland wurden mir sofort am ersten Tag auch elektronisch die Fingerabdrücke von allen 5 Fingern einer Hand abgenommen. Außerdem wurden meine Körpergröße und mein Gewicht gemessen und ich musste Frontalaufnahmen und Profilaufnahmen von mir machen lassen.
5 fingers in an odd ratio.
Der Münchner Migrationsforscher Bernd Kasparek und der Autor gehen an einer Bar mit Kaffeemaschine vorbei. An der Wand hängt an einem Nagel eine große alte Schulkarte, jeweils eine schwarze Holzstange oben und unten. Dazwischen spannt sich die bedruckte Leinwand.
Die Karte, die ist von 1958. Und ist überschrieben mit Wege zur europäischen Einheit. Und die zeigt sozusagen nochmal ganz gut, was eigentlich der Stand damals war, vor ja, fast 60 Jahren eigentlich, wie man sich das damals vorgestellt hat.
Auf dieser schönen Lehrmittelkarte an der Wand, Wege zur europäischen Einheit, da ist Irland noch nicht Mitglied der europäischen Gemeinschaften oder wie das damals hieß. Allerdings ist Dublin heute ein ganz wichtiges Stichwort. für die Migrationspolitik in der Europäischen Union. Welche Rolle spielt denn das sogenannte Dublin-Abkommen?
Die Bestimmung ist ja natürlich eine Abschiebung innerhalb von Europa. Wenn die Person das Interesse hat, lieber in Deutschland den Asylantrag zu stellen und durchzuführen, wird diese Person natürlich nicht unbedingt sagen, dass sie über Griechenland eingereist ist. Dann hat man so kleine Tricks gefunden. Die Roaming-Nachrichten in den Handys zum Beispiel. Willkommen im Vodafone-Griechenland-Netzwerk. Aber das skaliert nicht, quasi wie man heutzutage sagt. Das ist nicht universell anwendbar. Und deswegen hat man auch 2003 zusammen mit Dublin II die sogenannte Eurodac-Verordnung beschlossen und dann auch umgesetzt. Und Eurodac ist sozusagen eine große europaweite Datenbank, in die die Fingerabdrücke von einmal allen Asylsuchenden, aber auch von allen Personen, die an der Grenze aufgegriffen werden, einspeichert. Und über diesen Fingerabdruck, und deswegen spielt der Fingerabdruck in der ganzen Frage von Dublin auch so eine große Rolle, kann man jetzt nachweisen, aha, die Person wurde vor 5 Monaten an der griechischen Grenze mit der Türkei aufgegriffen, sprich Griechenland ist zuständig.
An der Eurodac-Verwaltungsdatenbank hängen die sogenannten Hotspots mit ihren Fingerabdruckerfassungsterminals. Die Hotspots sind mobile Verwaltungseinrichtungen. Sie folgen den jeweils aktuellen Routen der Flüchtlinge über die EU-Außengrenze. Wenn die Datenerfassung in diesen Brennpunkt-Sammelstellen für Geflüchtete nicht funktioniert, dann wird das Schengen-System ausgesetzt. Die Folge? Laute Aufregung über die Außengrenze. Kontrollen und Staus an längst vergessenen Binnengrenzen, Stacheldraht, Militäreinsatz. Vom Notstand ist die Rede. Und von einer Sicherheit, die an der Grenze hergestellt werden muss. Gesetze werden verschärft, der Markt für Grenztechnologie boomt. 37 Grad, 59 Minuten Nord und 23 Grad, 44 Minuten Ost. Athen.
I spent 1 month in Greece and I met a lot of people over there. A lot of them just telling me, try to go by an airplane, just fake.
Ich habe einen Monat in Griechenland verbracht und eine Menge Leute dort kennengelernt. Viele meinten, ich sollte es doch mit dem Flugzeug nach Deutschland versuchen. Denn ich würde wie ein Italiener aussehen und spreche gut genug Englisch. Ich hatte zwar nur 1700 Euro, eigentlich zu wenig, aber der Schleuser willigte ein. Ich sollte die Summe bei einem Freund hinterlegen, der es dem Schleuser nur ausbezahlt, wenn die Aktion Erfolg hat. So funktioniert deren System. Also gab er mir einen gefälschten Personalausweis und Boardingpapiere und ich ging zu meinem Flug. Bei der Dame am ersten Checkpoint gab es keinerlei Probleme. Mein Boardingpass wurde akzeptiert. Sie sagte nur, ich sei spät dran. Und ich sagte, ich werde mich sehr beeilen.
Yes, I know. Thank you. I'm on a hurry. But behind the lady there was a counter with 6 security. Their only job is to see the Syrian people.
Aber hinter der Dame war ein Tisch, an dem 6 Sicherheitsbeamte saßen, deren einziger Job darin bestand, Syrer zu erkennen. Sie kontrollierten nur nach dem Aussehen. Ich wäre eigentlich vorbeigekommen, aber dann wollte sich ein höherer Dienstgrad mit mir unterhalten. Er meinte, mein Personalausweis wäre gefälscht. Er könnte das sofort erkennen. Ich dachte ganz überrascht, oh mein Gott, wirklich, was soll ich denn jetzt tun? Da hat er mich nur angelächelt, weil ich wohl sehr überzeugend in meiner Rolle als Italiener war und meinte, bitte sagen Sie mir die Wahrheit, Sie sind Syrer, oder? Ich habe es dann zugegeben. Daraufhin meinte er, ich sollte irgendwo 10 Minuten stehen bleiben. Und dann könne ich den Flughafen wieder verlassen.
Flüchtlinge sind ja kein Sicherheitsproblem, sondern wir haben ein Problem, wenn die Aufnahme nicht genügend gemacht wird, wenn die Asylverfahren zu lange dauern und dann natürlich bei der Inklusion und das ist dann wieder eine soziale Frage.
Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Ein Unsicherheitsfaktor entsteht eigentlich nur dann, wenn Flüchtlinge irregulär kommen müssen, weil es keinen anderen Weg gibt und dann eine ganz normale Grenzkontrolle nicht erfolgen kann. Deswegen wäre eine legale Einreise auch aus Sicherheitsaspekten wünschenswert.
Erneut an einer deutschen EU-Außengrenze. Der Autor trifft die militante Forschergruppe. Wer blockiert legale Reisewege, zum Beispiel ein humanitäres Visum? Wer profitiert vom starren Festhalten der Fluchtwege übers Mittelmeer?
Sowohl der Betrieb als auch die Entwicklung und der Einsatz neuer Grenzschutztechnologien erfordern erheblichen finanziellen Einsatz. All diese Entwicklungen sind kostenintensiv.
Also die ersten großen Testverfahren für die Tauglichkeit, für die Operabilität, aber auch für die Akzeptanz solcher technologischer Eingriffe im Alltagsleben sozusagen der Normalbevölkerung werden historisch immer bei den Minderheiten angewendet.
In den vergangenen 10 Jahren hat sich das Volumen des weltweiten Sicherheitsmarktes von rund 10 Milliarden Euro auf etwa 100 Milliarden Euro im Jahr 2011 nahezu verzehnfacht, wobei der Jahresumsatz in der EU bei etwa 30 Milliarden Euro lag. Im Lichte der jüngsten Marktentwicklungen zeichnet es sich jedoch ab, dass die globalen Marktanteile europäischer Unternehmen in den nächsten Jahren einen beträchtlichen Rückgang erleben könnten, sofern keine Maßnahmen zur Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ergriffen werden.
Kommissionsvorschlag für ein Programm zur Wachstumsförderung der Sicherheitsbranche. Brüssel, 30. Juli 2012.
Noch gehören europäische Unternehmen zu den weltweit führenden Akteuren des Sicherheitsmarktes. Die Schaffung günstiger Binnenmarktbedingungen sowie eine Stärkung der Position der EU-Sicherheitsbranche in den Schwellenländern sind Grundvoraussetzungen dafür, ihren technologischen Vorsprung beizubehalten und auszubauen.
Nord und 22:30 Ost. In der Nähe der griechisch-mazedonischen Grenze.
After 6 days of walking, there was 5 guys Macedonian.
Nach 6 Tagen Fußmarsch haben uns 5 Mazedonier angehalten. Die haben uns mit Taschenlampen in die Augen geleuchtet und laut gerufen: Polizei, Polizei, Sie müssen sich ausweisen. Das waren total junge Männer, auf jeden Fall keine Polizisten. Als sie dann merkten, wie groß unsere Gruppe war, bekamen sie ein wenig Panik und gaben einen Warnschuss in die Luft ab. Sie nahmen uns Bargeld, Mobiltelefone und Armbanduhren ab. Glücklicherweise trugen viele von uns ihre Wertsachen gut versteckt.
They are like young people, young men. Then when it reached to our friend who's needing
with his phone, nachdem sie reihum jeden die Wertsachen abgenommen hatten, kam ein Freund an die Reihe, der uns mit dem GPS seines Handys und den gespeicherten Offline-Karten den Weg zeigte. Ohne sein Handy waren wir aufgeschmissen und würden uns verlaufen. Die Räuber hatten ihn auf die Knie gezwungen und hielten ihm eine Pistole an den Kopf und er flehte sie an: Bitte, nicht dieses Handy. Es ist unsere einzige Chance, weiterzukommen.
Einige Monate später werden dort in Idomeni 12.000 Geflüchtete festsitzen. Das Deutsche Rote Kreuz wird eine mobile Gesundheitsstation schicken, Hilfsorganisationen um Aufmerksamkeit kämpfen, Geflüchtete sich organisieren, mazedonische Polizei Gummigeschosse und Tränengas einsetzen. Fachjargon? Non-lethal weapons, nicht tödliche Waffen. Es wird viele Fernsehbilder geben. Sie zeigen, gegen schwache Außengrenzen helfen nur Obergrenzen. Gegen Obergrenzen helfen nur robuste Außengrenzen. Vom NATO-Kriegsschiff bis zur Überwachung der Social Media, in denen Schleuser sich anbieten könnten.
Today they have invited 350 arms and security companies to talk to 79 delegations from some of the worst countries in the world. Places like Saudi Arabia, Bahrain, and Qatar to buy policing and security products.
Demonstration vor dem britischen Innenministerium gegen die Regierungsmesse für Sicherheit und Polizeipraxis Security and Policing. Auf dem Vorplatz brennen Kerzen, daneben hängen Transparente. Slogan: They don't make us safer. Ihre Sicherheit ist nicht unsere Sicherheit. Schilder gegen Waffenhandel. Leichter Nieselregen.
You can be executed in Saudi Arabia for protesting the government, and people have been.
Größter Kunde für britische Rüstungs- und Sicherheitsprodukte ist das Königreich Saudi-Arabien. Dort ist auch schon länger deutsches Know-how gefragt. Beispielsweise startet 2007 die Bundespolizei die Ausbildung der saudischen Grenzschützer. 2008 folgt EADS Cassidian, heute Airbus, mit dem Verkauf von Grenztechnologie. Der Auftrag soll laut Presseveröffentlichungen mindestens 2 Milliarden Euro bringen. Später berichtet das Handelsblatt von mehr als 3 Milliarden. 2011 kommt Amtshilfe von der Bundeswehr, um deutsche Drohnentechnik ins saudische Grenzsicherungssystem zu integrieren.
Jetzt kann man das EU-Parlament sehr viel besser schon sehen. Und wir nähern uns gleichzeitig auch der Bibliothek Solvay, die wirklich keine 100 Meter vom Parlament entfernt ist.
Die zwei Personen passieren eine Grünanlage, den Park Leopold. In der Mitte ein Teich und ein Sportplatz. Durch die mächtigen Bäume schimmert die Fensterfront des Europäischen Parlaments. Auf einer Anhöhe erreicht der Autor mit Max Bank ein Jugendstilgebäude.
Bibliothek heißt es tatsächlich eine Bibliothek mit Buchbeständen?
Die Bibliothek Solvay war eine Bibliothek mit Buchbeständen. Entscheidend ist, dass hier eben auch Lobbyakteure residieren, unter anderem die Denkfabrik der Think Tank Security and Defense Agenda, eine Art Austauschforum zwischen Rüstungslobbyisten und politischen Entscheidungsträgern. Solche Thinktanks organisieren oftmals Veranstaltungen im Parlament, außerhalb des Parlaments, zum Beispiel auch in der Bibliothek, vor der wir jetzt hier stehen. Ein schönes Gebäude für Empfänge, um Akteure zusammenzubringen. Das ist natürlich immer sehr angenehm. Als Denkfabrik geht man als neutraler Akteur, der eben nur Diskurse anregen will, politische Diskussionen anstoßen will.
Brüssel, 13. Oktober 2014. Liebe Handelskommissarin Malmström, der Vorstandsvorsitzende der Airbus Group, Herr Tom Enders, wird am 6. November morgens in Brüssel eintreffen. In seinem Auftrag möchte ich Sie höflich um einen Besprechungstermin ersuchen. Die Europäische Union ist von außerordentlicher Bedeutung für uns und wir unterstützen tatkräftig die europäische Politik in Projekten wie Copernicus, Galileo und Caesar. Herr Enders würde sich ebenso sehr geehrt fühlen, Sie zum Jahresempfang der Airbus-Gruppe in der Bibliothek Solvay begrüßen zu dürfen. Dazu hatten wir Ihrem Büro bereits eine Einladung zukommen lassen.
Brief des Brüsseler Büros der Airbus Group an ein Mitglied der EU-Kommission. Online-Veröffentlichung durch die Europäische Kommission unter der Referenznummer 3397972. Thinktanks bilden Netzwerke und Ende 2014 ging der Thinktank Security and Defense Agenda in dem Thinktank Friends of Europe auf. Mit den Freunden Europas war auch die sogenannte Gruppe von Persönlichkeiten, GOP, vernetzt.
Die Europäische Kommission wollte einmal ein Forschungsprogramm. Und dafür ernannte sie eine Gruppe von Persönlichkeiten, sozusagen eine Expertengruppe. Und die Mehrheit ihrer Mitglieder waren Vertreter der Rüstungsindustrie.
Der Autor skypt mit der Forschergruppe. Diese hat sich mit der Geschichte der GOP befasst. Deren 28 Persönlichkeiten entwarfen Ecksteine für die europäische Sicherheitsforschungspolitik. Das war 2003.
Man sieht das auch im gesamten Forschungsrahmenprogramm FP7, das bis 2013 lief. Und jetzt in dem derzeitigen Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020. Immer werden private Interessengruppen eingeladen, Sitze in diesen Expertengruppen einzunehmen. Und sie haben dort eine starke Stimme und Einfluss darauf, wie die jeweilige Politik aussehen wird.
Vertreten in der Gruppe der Persönlichkeiten sind EADS, jetzt Airbus, die französische Thales, die spanische Indra und die italienische Finmeccanica. Sie sind die Ideengeber für ihre späteren Aufträge. Hauptempfehlung der GOP? Die Politik solle mindestens 1 Milliarde Euro pro Jahr für Sicherheitsforschung bereitstellen. Weitere Empfehlung? Ein Europäischer Beirat für Sicherheitsforschung, ESRAB, der dann mit Beschluss der EU-Kommission am 22. April 2005 eingesetzt wurde.
Ausrüster wie Airbus, aber auch der französische Rivale Thales, wittern in diesem Bereich zunehmend langfristige Geschäftschancen und stellen sich als Anbieter von intelligenten Systemen für diese politisch brisanten Projekte strategisch neu auf.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Februar 2016. Solche Strategien entwickelt unter anderem die European Organization for Security. 2007 wird die Brüsseler Lobbyorganisation mit dem neutralen Namen aus der Taufe gehoben.
Die Arbeit der EOS wurde 2 Arbeitsgruppen anvertraut. Der Arbeitsgruppe für Grenzüberwachung und der Arbeitsgruppe Smart Borders. Letztere befasst sich mit der intelligenten Grenzkontrolle am Grenzübergang. Die erstere mit der Überwachung der Grenze zwischen den Grenzübergängen.
Selbstdarstellung der Europäischen Organisation für Sicherheit, EOS. Die Mitglieder der Brüsseler Lobbyorganisation stammen aus 13 europäischen Staaten. Neben den großen Akteuren wie Airbus, Thales, Indra, Finmeccanica, G4S sind das Fraunhofer, VVS, Saab, Edisoft, 3M, Justine.
Wir glauben daran, dass eine europäische Sicherheitsindustriepolitik eine treibende Kraft sein könnte. Und schon allein aus diesem Grund verdient die europäische Sicherheitsindustrie ein eigenes Kapitel in der kommenden EU-Strategie für innere Sicherheit.
Propagiert die EOS und hat ihr Ziel erreicht. Die innere Sicherheit als Produkt der Produkte der Sicherheitsindustrie. Eine privatisierte Innenpolitik. Die Denkfabrik handelt im Auftrag ihrer Mitgliedsorganisationen, übernimmt aber auch die Koordination von EU-Programmen. Dabei verfolgt die EOS kein vollmundigeres Ziel als die Erneuerung des Kontinents.
Die Schaffung eines einheitlichen europäischen Sicherheitsmarktes würde in der Tat Europas Wiederindustrialisierung fundieren und verstärken.
Der Vorsitzende der Europäischen Organisation für Sicherheit, Santiago Rora, am 29. September 2014.
Da ist kein Pförtner, das heißt, wir könnten sogar kurz reinschauen. Auf die Schilder gucken.
Können wir gerne machen. Wir sind jetzt hier in der Rue Montpellier 10. Hier sitzen die europäischen Verbände der Rüstungsindustrie, die Aerospace and Defense Industry Association of Europe, kurz ASD, ein zentraler Lobbyakteur.
Und was mich besonders interessiert,
und die European Organization for Security, EOS. Beide sitzen hier im selben Gebäude. Wir befinden uns 6-7 Minuten entfernt vom Europäischen Parlament. Die Wege zu den EU-Institutionen sind also nicht weit für die Rüstungsindustrie, genau.
E-Mail an die Pressestelle der EOS.
Sehr gerne möchte ich über die Empfehlungen der EOS zur Entwicklung intelligenter Grenzen und zur Verbesserung der Migrationskontrolle ein Interview führen.
Antwort des Kommunikationsmanagements.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die EOS wünscht dazu, keine Stellungnahme abzugeben. Im Moment arbeiten wir noch an einer gemeinsamen Position.
Der Autor gibt der EOS später eine zweite Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch dann zieht es die Lobby der Sicherheitsindustrie vor, unter dem Radar zu arbeiten. Hoch droben fliegen allerdings die Ideen der EOS. Sie kreisen zum Beispiel um den Sondergipfel der EU-Innenminister zum Terroranschlag in Brüssel vom 22. März 2016. Ratsgebäude. Rond-Point Schumann. Einfahrt der Staatslimousinen. Auf seinem Weg bleibt der Bundesinnenminister vor deutschen Kameras stehen. Er fordert als Antwort auf den Terroranschlag einen Ausbau des Entry-Exit-Systems. Das ist der Beschaffungsauftrag zur europaweiten Erfassungstechnik von Ein- und Ausreisevorgängen. Ein gutes Geschäft und Teil des Smart Border-Konzepts. Hightech an der Außengrenze.
Wir haben getrennte Datentöpfe für Reise, Migration und Sicherheit. Es ist dringend geboten, dass wir diese Daten im Interesse der Sicherheit untereinander verknüpfen können. Dafür brauchen wir Rechtsänderungen und dafür brauchen wir technische Lösungen. Ich fordere die Kommission auf, unverzüglich dafür einen Vorschlag zu machen. Und wir brauchen ein Ein- und Ausreiseregister, damit wir alle diejenigen erfassen, die als Drittstaatsangehörige in den Schengen-Raum einreisen und wieder ausreisen.
Vor laufenden Fernsehkameras hat das Macherqualität, bleibt aber unlogisch. Die Terroristen von Brüssel und Paris sind nicht von außen eingereist. Sie waren EU-Bürger. Sie sind hier aufgewachsen. Wozu also die Intelligenz an der Grenze postieren, wenn sie doch eher vor Ort gefragt wäre?
Ich finde es auch auffällig, gerade bei dem Smart Borders-Paket, dass das ja nicht hilft für irgendein bekanntes Problem. Also wenn wir alle Daten sammeln von allen Leuten, die die Grenze übertreten, dann hilft uns das nicht. Damit verhindern wir keine Straftaten, keinen Terrorismus.
Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Ursprünglich hat die Kommission gesagt, es geht darum, dass wir herausfinden können, wer länger bleibt als erlaubt. Das stimmt doch, wir wissen dann, Hans Müller ist nicht wie vorgesehen nach 3 Monaten ausgereist. Außer er war zufälligerweise gerade an irgendeinem Grenzübergang, wo die Maschine nicht funktioniert hat oder sonst wo. Und wo ist er denn? Also selbst wenn ich ihn abschieben will, ich finde ihn nicht. Und wenn der Hans Müller jetzt einen Terroranschlag begehen würde, dann wüsste ich zwar, wo er eingereist ist, aber das hat mir da nichts geholfen. Deswegen ist völlig unklar, auf welches Problem denn diese Lösung Smart Borders überhaupt passt.
Wo ist das hin? Let's stop it here! Wo ist das hin? Let's stop it here! Repression starts here! Let's stop
it here! Ein für London typischer roter Omnibus verdeckt kurz die Sicht. Der Autor bleibt am Rande der Demonstration, unterhält sich, wühlt in seinem Sportbeutel, holt ein Mikrofon mit dem blauen ARD-Logo heraus.
Auf der einen Seite sehen wir, dass der Staat nichts mehr mit Such- und Rettungsoperationen auf hoher See zu tun haben möchte. Wir mussten das Zurückfahren der Rettungseinsätze erleben, wie sie von der Küstenwache oder den Streitkräften in Europa ausgeführt worden sind. Andererseits sehen wir eine bedingungslose Bereitschaft zur Privatisierung der Aufgaben an den Außen- und Binnengrenzen. Und es ist das Lobbying, das dafür sorgt, weitere Bereiche für Ausschreibungen an private Sicherheitsfirmen zu erschließen.
Wael Kassim, Redner auf der Demonstration vor dem britischen Innenministerium gegen die Regierungsmesse für Sicherheit und Polizeipraxis.
I'm from a campaign called Defend the Right to Protest.
Dieses Lobbying findet nicht nur hier im Vereinigten Königreich statt, sondern auch, wenn unsere Politiker private Sicherheits- und Rüstungsunternehmen auf Reisen rund um die Welt begleiten und dann, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Katar, Schulter an Schulter die Produkte verkaufen.
Welchen Einfluss hat denn die Sicherheitsindustrie oder Unternehmen der Sicherheitsindustrie auf die Politik der Europäischen Union?
Die Sicherheitsunternehmen haben großen Einfluss, würde ich sagen, auf die Politik. Das fängt schon damit an, dass sie Konferenzen veranstalten zu Sicherheitsfragen, wo entweder die Politik einlädt und die Unternehmen sind auch da und demonstrieren zum Beispiel ihre Produkte. Und das sind so Verknüpfungen, oder?
Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Oder Frontex macht Konferenzen, wo es darum geht, wie können wir Drohnen einsetzen? Und es geht überhaupt nicht um sowas wie Grundrechte, um Menschenrechte.
Frontex wird 2016 zum ersten Mal gemeinsame Aktionstage organisieren. Einen an der territorialen EU-Außengrenze im westlichen Balkan und einen weiteren an den Außengrenzen an den Flughäfen.
Aus der Veranstaltungsübersicht der EOS.
Ebenso hat Frontex die Industrie zu 3 Workshops eingeladen, jeweils im September, Oktober und Dezember 2016.
Grad 8 Minuten Nord und 11 Grad 35 Minuten Ost. München. Khaled Haddad und der Autor blättern in einem Zeichenblock.
I'm an artist. I like to draw and it's been like 2 years since I really used the pencil.
Ich bin Künstler. Ich liebe es zu zeichnen. Ich will einen Comic über die Geschichte meines Weges von Syrien bis hierher machen. Die ersten 2 Seiten habe ich schon. Dann kam der Punkt, an dem ich mich von meinen Eltern verabschiedet hatte. Ab da konnte ich einfach nicht mehr weitermachen. Ich schiebe das die ganze Zeit von mir her. Ich sage mir immer, das mache ich morgen.
Wenn ich mir das jetzt einfach mal so durchspiele, ne, und mir vorstelle, in Beirut, Libanon, könnte ich mit einem humanitären Schnellvisum ins Flugzeug steigen, dann würden sich ja eine Unmenge an Problemen, die wir gerade aktuell diskutieren, gelöst haben. Die Personen werden registriert, es wäre erfasst, wo sie herkommen, wie sie heißen und so weiter. Und sie würden sich von vornherein auf mehrere Länder in Europa erstmal verteilen. Und diese ganze Debatte über Zäune und über schwierige Fluchtverhältnisse, über die vielen Toten, die zu beklagen sind, zu einem gewissen Teil würden die sich auflösen.
Ja, aber das würde voraussetzen, dass man akzeptiert, dass diese Migrationen stattfinden. Dann könnte man einen Gestaltungsanspruch formulieren zum Beispiel. Dann kann man sagen, okay, wie kann man als Gesellschaft mit Migration umgehen? Aber so weit sind wir ja gar nicht.
Bernd Kasparek, Migrationsforscher. An der deutschen EU-Außengrenze, Flughafen München. Der Autor trifft die militante Forschergruppe. Es scheint, dass sie an ihre wissenschaftlichen Grenzen stößt. Irritierende Aufträge, inoffizielle Gremien, fehlende neutrale Beobachter, keine konkreten Ergebnisse.
Sagen wir so, die Grenz- und Migrationskontrolltechnologien waren schon immer Zonen technologischer Anwendung, wo der Aspekt der demokratischen Kontrolle minimal war.
Farnborough, Großraum London. Enge Messekojen zu nur 2 Quadratmetern, repräsentativere mit deutlich mehr Platz. VIP-Lounge-Atmosphäre, violetter Teppichboden, blaue Stellwände, eigener Dining-Room für das lockere Zusammenkommen. Im hinteren Teil der Ausstellungszelte eine spezielle Zone zur Zukunft der Grenze. Wissen, was passieren wird. Frische Hightech-Produkte, die demnächst von der Politik gefordert werden, um die Grenze immer noch sicherer zu machen. Ein komfortables Geschäftsmodell. Die aktuelle Flüchtlingskrise erleichtere den Verkauf, heißt es bei Airbus. Das wäre der Messestand F39. Die italienische Finmeccanica, mit der Flüchtlingsabwehr aus Libyen gut im Geschäft, hätte die Nummer D42. Der Autor läuft um 2 Werbeinseln herum. Auf ihnen stapeln sich Messegimmicks, Papiertüten mit dem Logo Security and Policing. Er stellt sich in die Schlange zur Garderobe. Mr. S. von G4S spricht den Autor an.
Sorry, can I just have a word with you a minute? Yeah, yeah, yeah. So it says here you do broadcasting and...
Yeah, yes.
Yeah, but no media are allowed in the show, so...
This is a general regulation.
Yeah.
No media.
No media at all.
Also, if we do not publish them.
No media at all, I'm afraid. So, I'm afraid I'm going to have to take your badge back from you because I can't...
Hightech für die Außengrenze. Ein Feature über die Profiteure der europäischen Flüchtlingsabwehr. Von Ralf Hohmann. Es sprachen Sabine Gietzelt, Christos Davidopoulos und Pascal Flick. Ton und Technik Susanne Herzig und Josuel Teegarten. Regie Karl Bruckmeier. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2016.